Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Leute mit Armin Maywald. Ihm verdanken wir die Lach- und Sachgeschichten und vor allem die bezauberndste Figur, die daraus entstanden ist, die wir seit 44 Jahren in Deutschland haben, die Maus. Herr Maywald, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, danke.
Zu Ihrem 75. Geburtstag haben Sie ein Buch rausgebracht, Aufbau vor laufender Kamera, Geschichten aus meinem Leben. Ja. Und wenn ich jetzt mal so vorne drauf gucke, ja, auf dem Deckel, da sind Sie natürlich mit diesem freundlichen Lachen. Der Dom ist zu sehen, Maus, Elefant, Ente, Kamera. Ja. Sind das so neben Ihrer Familie die Säulen des Lebens?
Ja, muss man wahrscheinlich so sagen. Diese Zeichnung hier, die hat der Friedrich Streich extra für mich gemacht, anlässlich der Geschichte, die wir mal bei ihm gemacht haben, wie die Maus entsteht.
Das ist der Zeichner
der Maus? Das ist der Zeichner, ja, der leider jetzt gerade gestorben ist. Ja, der Dom, insofern, Köln ist meine Heimatstadt. Hier bin ich geboren, zwar erst mit 13 Jahren wieder hierher gekommen, einfach kriegsbedingt. Und ja, die Maus ist natürlich mittlerweile und die Lach- und Sachgeschichten zu einem Fulltime-Job geworden, der mein Leben doch sehr stark bestimmt hat in der ganzen Zeit. Auch wenn ich zwischendurch natürlich noch andere Sachen gemacht habe, die aber natürlich nicht so bekannt geworden sind wie die Sendung mit der Maus.
Und Sie haben viel zu erzählen. Und Ihr Kameramann Kai von Westermann hat gesagt, schreib doch all die Dönekes mal auf. Und das haben Sie jetzt gemacht.
Naja, also der hat schon relativ früh damit angefangen mit den Dönekes. Immer wenn, also wenn wir irgendwo gesessen haben und dann erzählt mir ja so manchmal, und dann, weißt du noch, damals das und das passiert. Sagt er, hör mal, musst du mal aufschreiben. Hab ich, ja, hier rein, linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus. Und dann wurde es auch wieder vergessen. Und dann die Gabi Lorenz-Schall, die bei der Media Group war, die habe ich dann auch mal bei der Frankfurter Buchmesse getroffen. Da sollte ich Autogramme schreiben irgendwie. Habe ich auch so ein Döneke erzählt. Und dann hat sie gesagt, hast du sowas eigentlich mal aufgeschrieben? Ich sage, nee, wieso, interessiert doch keinen Menschen. Ja, doch, mach doch mal. Und die haben mich also so lange genervt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, na gut, jetzt setze ich mich mal hin und schreibe mal so ein paar Sachen auf, die mir so einfallen auf Anhieb. Und das waren dann so 20 Seiten. Und die habe ich ihr dann geschickt per Elektropost. Und dann habe ich ein paar Monate nichts gehört. Und dann rief sie eines Tages an und sagte, du, das ist doch ganz spannend und außerdem habe ich schon einen Verlag. Sie nimmt mich auf den Arm, aber es war dann tatsächlich so. Und dann habe ich das über 2 Jahre verteilt, immer mal zwischendurch ein Stückchen weitergeschrieben. Und dann, wenn ich weiterschreiben konnte, mal wieder ein bisschen Zeit war, dann musste ich erst noch gucken, was habe ich denn schon geschrieben, dass ich keine Dubletten mache und so. Also immer wieder zurück und vorwärts. War so ein bisschen wie die Echternacher Springprozession. Aber irgendwann ist es dann doch fertig geworden, weil zwischendurch musste ich natürlich wieder neue Filme machen und mir überlegen, recherchieren, was der Teufel, alles mögliche. Halt den ganz normalen alltäglichen Wahnsinn, ne?
Es ist eine Geschichte des Fernsehens, es ist eine Geschichte der Maus und es sind Geschichten aus ihrem Leben. Ulla, ihre Frau. Ja, es sind ganz detaillierte Erinnerungen da drin. Also das erste Knutschen oder auch, wie Sie schreiben, das erste Mal in die Kiste steigen. Ja. Hat Ihre Frau Ihnen dabei geholfen oder hatten Sie das alles noch so parat?
Also ich hatte das eigentlich alles parat und ich habe es ihr dann zu lesen gegeben und dann hatte sie auch ein paar Anmerkungen. Na, es war eigentlich ganz anders und
so 2, 3. Wie Frauen so sind.
Wie die Frauen so sind und meine ganz besonders. Ein paar Sachen habe ich dann noch korrigiert, die sie auch anders in Erinnerung hatte als ich. Aber mit Erinnerung ist das ja immer auch so eine Sache. Man erinnert sich ja doch relativ selektiv an dieses oder jenes und hat das so und so empfunden. Und dann bei manchen Sachen sagt sie, nee, das war andersrum. Aber im Prinzip, von der Tendenz her, ist das alles so, wie das da in dem Buch beschrieben ist. Mein dunkelblaues Ungeheuer, wie ich immer zu ihr sage, das kennt sie aber auch. Naja, mittlerweile sind wir 50 Jahre, irgendwie über 50 Jahre verheiratet. Das kann man ja keinem Menschen mehr erzählen. Das glaubt ja keiner mehr. Ne? Naja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind im Krieg geboren, 1940 in Köln. Die Stadt wurde ausgebombt. Sie sind mit ihrer Mutter und der jüngeren Schwester nach Bayern gezogen und als 13-Jähriger zurück nach Köln gekommen. Ihr Vater ist im Krieg gefallen und Sie haben ihn nur 2-mal gesehen, oder?
Wobei nur das eine einzige Mal, wo er dann also in Uffing da kurz vor seinem Tod uns nochmal besucht hat, ich auch so eine gewisse bildliche Erinnerung habe. An das erste Mal, wo wir ihn hier in Köln in der Backstube besucht haben, da waren nur weiße Männer und da kann ich mich gar nicht dran erinnern, welcher von diesen weißen Männern in der Backstube, mein Vater war Konditormeister, ne, der nun mein Vater gewesen ist. Ne? Das ist keine Erinnerung. Und ich habe erst im vorigen Jahr durch Zufall irgendwas Authentisches von meinem Vater erfahren. Der war irgendwie mal im Lazarett und hat dann während seiner Krankheit Tagebuch geschrieben über seine eigene Kindheit und seine eigene Jugend und so. Und das hat wohl dieses Heft, das hat er wohl in so ein Schulheft reingeschrieben, hat wohl den Krieg und alle Umzüge und alles überstanden. Und ich wusste davon eigentlich gar nichts und habe das zufällig gefunden und habe es dann im vorigen Jahr, während ich gerade an dem Buch am Schreiben war, übersetzt. Er hat es damals noch in Sütterlin-Schrift geschrieben. Ich kann die noch oder kann sie noch übersetzen. Ist ein bisschen mühsam, gerade mit der Handschrift. Und habe es dann in den Computer reingetippt, damit man es einfach lesen kann. Und das ist also, ich sag mal, ich musste 74 Jahre alt werden, um irgendwas Authentisches von meinem Vater selbst zu erfahren.
Was war das für ein Augenblick, also das dann so zu lesen vom Vater?
Das war schon sehr emotional, muss ich sagen, weil er beschreibt natürlich da seine eigene Kindheit und seine eigene Jugend, die auch nicht so ganz ohne gewesen ist. Der ist also in den 20er Jahren groß geworden, also nach dem Ersten Weltkrieg, und da war ja auch große Arbeitslosigkeit und er hat also auch große Schwierigkeiten, da Lehrstellen zu finden und Gesellenstellen, und ist also da irgendwie furchtbar rumgezogen mit zum Teil ganz furchtbaren Erinnerungen an die jeweiligen Lehrstellen und so. Das war auf der einen Seite sehr interessant zu lesen, wie schwierig diese Lebensverhältnisse damals zu dieser Zeit waren. Auf der anderen Seite hatte ich auch plötzlich das Gefühl, da ist irgendein Mensch, mit dem du irgendwas zu tun hast. Das ist dein Vater, von dem du bis jetzt nichts gewusst hast. Ich kenne von meinem Vater nur ein einziges Bild. Das ist in Uniform. Das ist so ein typisches Bild, was jede Familie irgendwo hat zu Hause. Und so kam langsam eben ein erstes Bild von meinem Vater zustande in meinem Kopf, was ich dann also doch sehr spannend fand. Meine Schwester kannte es auch nicht, weil sie war noch jünger als ich, meine Schwester.
Ihre Mutter hat Sie und Ihre Schwester also dann im Grunde alleine großgezogen?
Ja, das war ja damals der Normalfall. Ich sag mal, die meisten Kerle waren ja im Krieg und entweder im Krieg noch an der Front oder danach in Gefangenschaft oder Entnazifizierung oder beidem oder verschleppt, verschollen in Russland, weiß der Teufel wo. Und meine Mutter hat ja auch wirklich lange gedacht, mein Vater wäre irgendwo in Gefangenschaft, bis wir dann irgendwie durch Zufall erfahren haben, dass er in Freising von der Bombe tatsächlich in 1000 Stücke gerissen worden ist. Und das ist nur dadurch rausgekommen, als man bei Aufräumungsarbeiten auf dem Bahnhof eben den Ringfinger meines Vaters gefunden hat mit dem Trauring meiner Mutter dran. Und nur daran konnte man identifizieren, das war mein Vater. Und die Reste meines Vaters, die liegen jetzt auf so einem Kriegsgräberfriedhof in Treuchtlingen. Und alleinerziehende Mütter, das war damals der Normalfall. Ich habe nach dem Krieg eigentlich nie verstanden, wieso die Mädels, sag ich mal, also die Frauen, nicht die Gesellschaft komplett übernommen haben. Die haben doch alles gemacht. Lokomotivführerinnen und Straßenmannschaften, sondern alles. Ich hätte erwartet nach dem Krieg, wo die Kerle dann wieder nach Hause kamen, dass die gesagt haben, so Jungs, jetzt setzt euch mal in die Ecke, was ihr für eine Scheiße gebaut habt, das wissen wir ja nun gerade, nun lass uns mal machen. Und nichts dergleichen. Dann haben die aus den abgeschossenen Fallschirmen sich Röckchen und Büschen genäht und plötzlich waren die wieder Mami an Küche, Kinder, Heim und Herd oder wie immer das nun heißt. Und anstatt zu sagen, jetzt lasst uns mal machen, ne? Und also diese ganze Emanzipationsdebatte, die danach eigentlich stattfand, habe ich irgendwie nie verstanden. Die waren ja emanzipiert, unsere Mütter, und zwar de facto, nicht weil es irgendwie eine Theorie war. Und die haben das wunderbar gemacht. Die waren also, das waren starke Frauen eigentlich. Ne? Tja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben eben schon Ihre Kindheit in Kriegszeiten beschrieben. Ihr Vater ist gefallen. Ihre Mutter hat Sie und Ihre Schwester in Köln alleine großgezogen. Geld war knapp. Sie haben als Schüler nebenbei gearbeitet und da dann schon Theaterluft geschnuppert. Statist an der Oper war so ein Job.
Ja, genau. Das war ein super Job eigentlich, weil das wurde pro Abend bezahlt mit 4 Mark, wenn man da auftauchte. Und normalerweise, die Statisten, die tauchten dann eigentlich immer nur mit dem Extrakorps in den späteren Akten auf oder so. Musste man also dann mit dem Bratspieß 3-mal hinten um, kriegt einen neuen Hut auf und dann nochmal auf die Bühne und so. Für diese Massenauftritte mussten wir eigentlich irgendwo so um 9 oder sowas erst im Theater sein. Aber so nach den ersten 2 Malen fand ich das doch eigentlich faszinierend, was sich da hinter der Bühne so alles tat. Und da bin ich schon sehr viel früher ins Theater gegangen, habe mich dann irgendwo ganz ruhig in ein Eckchen gestellt und habe zugeguckt, was die dann so alles machten, die Bühnenarbeiter und die Beleuchter und was macht ein Inspizient und wo singen die Sänger sich ein. und fand das schon sehr, sehr faszinierend, was da passierte, dass eben dieses ganze Theater eigentlich wie ein Uhrwerk ineinander läuft und passt. Also es muss ja erst aufgebaut werden, dann kann eingeleuchtet werden und dann, wenn die Jungs da oben rumturnen, das fand ich schon sehr spannend. Und das war so der erste Eindruck vom Theater. Und möglicherweise war das so eine der Initialzündungen, die mich dann dazu gedrückt haben, später in diese Richtung zu gehen. Und das andere war dann, dass ich also irgendwie zum ersten Mal so mit 16, 17 mit einem Fernsehstudio hier in Berührung kam, hier in Köln. Das war das einzige Studio, was der WDR damals hatte. Das war aber noch gar nicht mal der WDR, sondern das war NWRV, Nordwestdeutscher Rundfunkverband, war mein erster Vertrag. Die saßen in Hamburg und Köln war also so eine Außenstelle. Und alle, die hier arbeiteten, fühlten sich nach Köln zwangsversetzt und fühlten sich eigentlich in Köln gar nicht wohl. Und dann habe ich irgendwann auch gefragt, ob es denn, wenn ich mit der Schule fertig wäre, eine Möglichkeit gäbe, da zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, Junge, kannst du vergessen, also wir brauchen hier Techniker oder sowas. Aber wenn du Student wärst, so als Kabelhilfe, die können wir immer brauchen. Also mit dem druckfrischen Abiturzeugnis bin ich zur Uni, habe mich einschreiben lassen und bin dann hier zum WDR gegangen und habe mich als Kabelhilfe anheuern lassen. Und das war eine tolle Geschichte. Ich durfte erstmal noch gar nicht ins Studio, sondern musste in die Bühnenwerkstatt Dekorationen auseinandernehmen und den Fundus aufräumen und alles Mögliche und Ü-Wagen aufbauen und abbauen und so. Eine wirklich wunderbare Lehre, wo man also merkte, dass das alles doch sehr viel mit Technik und Handwerk zu tun hat und an was man alles denken muss, bis so eine blöde Fernsehsendung zustande kommt. Ne? Wie viele Gewerke da dranhängen und wie viel Know-how und wie viele Profis da in verschiedenen Ecken zugange sind. Und es war natürlich spannend, also die Leute dann eben auch zu sehen, die man sonst nur vom Fernsehschirm kannte. Wobei, muss ich sagen, Fernsehschirm war nicht. Also ich habe schon lange selber fürs Fernsehen als Regisseur gearbeitet. Da hatte ich selbst noch keinen Fernsehapparat, weil ich mir nicht leisten konnte. Die waren ja damals richtig teuer, die Dinger. Und wenn ich dann irgendwas mal dringend sehen musste, dann musste ich eigentlich in die Redaktion und musste mir in der Redaktion irgendwas auf einem Monitor angucken. Ne? Weil zu Hause hatten wir keinen Fernseher. Natürlich nicht.
Ihre Mutter war anfangs gar nicht so glücklich mit ihrer Leidenschaft. Ne? Die hat gesagt, Jung, mach doch Lehrer, dann hast du was Sicheres, dann haben wir Geld. Und Sie haben dann Theaterwissenschaften sich eingeschrieben, aber eben auch Germanistik und Philosophie. Zur Not hätte es der Lehrer werden können.
Zur Not hätte es der Lehrer werden können, ja. Was aber eigentlich schon gar nicht mehr bei mir auf der Agenda stand. Aber ich habe es gemacht zur Beruhigung meiner Mutter. Weil sie hat natürlich völlig recht gehabt. Ich meine, bei uns wurde jeder sprichwörtliche Pfennig nicht dreimal, sondern 30-mal umgedreht. Und wie meine Mutter das geschafft hat, uns beide Kinder, also ohne dass sie einen Beruf gelernt hatte, und ohne auf den Strich zu gehen oder sonst irgendwas Unmoralisches, wie die das geschafft hat, uns durchzubringen. Das ist mir, je älter ich werde, ein desto größeres Rätsel. Und ich hätte es also wirklich sehr gerne gehabt, wenn ich ihr im Alter das hätte so ein bisschen schön machen können, sagen, komm mal her jetzt, nimm mal, was weiß ich, 500 oder 1000, fahr mal in Urlaub. Leider hat meine Mutter das, also die ganze Entwicklung gar nicht mehr miterlebt, dass es dann doch geklappt hat, ohne dass ich Lehrer geworden bin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Als Student haben Sie als Kabelhilfe beim WDR angefangen. Beruflich ein Glücksgriff. Privat kam in der Zeit auch der Glücksgriff. Sie haben Ihre Frau Ulla kennengelernt. Heute sind Sie 50 Jahre verheiratet. Wie haben Sie sie eben genannt? Mein dunkelblaues Ungeheuer.
Ein dunkelblaues Ungeheuer, ja. Weil sie hat also schon damals sehr viel dunkelblau eigentlich getragen. Und dunkelblau war eigentlich eine Farbe in ihrem Leben, zu der sie immer wieder zurückgekehrt ist. Aber damals war sie eigentlich eher ein grünes Ungeheuer, weil ich habe sie auf der Uni kennengelernt. Bei der Theaterwissenschaft mussten wir in jedem Semester eine Aufführung premierenreif auf die Bühne stellen. Die Uni hatte so eine Kooperationsvereinbarung mit der damaligen Kölner Werkschule und die mussten dann immer für unsere Semesteraufführung die Kostüme entwerfen, auch selber nähen und dann, wenn wir Aufführungen hatten, haben die dann bei uns auch den Garderobendienst gemacht. Und Ulla war eben in dieser Bühnenklasse und dann bin ich eines Tages eben von dem Hörsaal hinten raus, rauf in unsere Beleuchterbude und komme also da oben um so eine Ecke und sehe also wirklich grasgrüne Schuhe. Und dann dachte ich jetzt wirklich, jetzt alle oder zugeschlagen, jetzt siehst du schon grüne Schuhe oder weiße Mäuse oder beides. Grüne Schuhe gab es damals nicht. Es gab schwarze Schuhe, weiße Schuhe, wenn es gehochzeit war und braune Schuhe. Schluss, aus, Ende der Durchsage. Dann habe ich an den grünen Schuhen hochgeguckt und da hing dann ein Mädchen dran, das war Ulla, die mit ihrer Freundin Christa, die waren beide also da in der Bühnenklasse und die haben da beide bei dieser Produktion mitgemacht. Und da wusste ich nur gar nicht, welche von den beiden ich vielleicht netter finden sollte, könnte, würde. Und dann habe ich doch weiter gar nicht dran gedacht. Aber das war der erste Kontakt mit meiner späteren Frau, die grünen Schuhe. Insofern müsste ich eigentlich immer sagen, mein grasgrünes Ungeheuer. Das würde genauso stimmen.
Sie sind ja dann zusammengekommen,
ja.
Also über viel Knutscherei.
Ja, das war... Sie hat mich eigentlich eingefangen mit dem Lasso. Also ohne, dass ich das gemerkt hätte. Wenn wir dann so Abstecher gemacht haben, hat sie also immer absichtlich den Bus verpasst, um dann mit mir mit dem Auto mitfahren zu können. Und ich dachte immer, mein Gott, na, wie blöd muss man denn sein, den Bus jedes Mal zu verpassen. Mir ist davon eigentlich nichts aufgefallen. Ich habe da auch nichts gemerkt. Ich habe da auch nichts geahnt und so.
Frauen und ihre Taktik. Sie war erfolgreich.
Genau.
Sie haben geheiratet. Und es gibt von diesem Tag... Gibt es kein Foto?
Nein. Also unsere Hochzeit war also die wahrscheinlich schlichteste und einfachste, die man sich überhaupt vorstellen kann und die nach dem Gesetz vorgeschrieben ist. Also da war der Standesbeamte, die zwei Leute, die heiraten wollen und damals war vorgeschrieben zwei Trauzeugen. Punkt aus. Es gibt nicht mal ein Foto davon. Meine Frau war ja da noch in Kiel, hatte ihre Kumpels am Theater in Kiel besucht. Und war mit dem Nachtzug zurückgekommen. Ich habe mit den beiden Trauzeugen die ganze Nacht über Karten gespielt. Wir waren also alle völlig übernächtigt. Wir haben sie dann am Zug abgeholt. Dann hat einer der Trauzeugen noch schnell einen Blumenstrauß irgendwo in der Bahnhofsbuchhandlung, hätte ich beinahe gesagt, Bahnhofsblumenhandlung eingekauft. Dann sind wir zum Standesamt, haben Ja gesagt, ein Autogramm unter die Schriebe gemacht. Und nicht mal meine spätere Schwiegermutter wusste, dass wir geheiratet hatten. Ne? Und haben dann gesagt, ja, irgendwie... Meiner Schwiegermutter oder deiner Mutter müssen wir ja schon sagen, dass wir geheiratet haben.
Wäre schon schön, ja.
Ja, wir waren aber dann übernächtigt und völlig müde. Und dann, meine Schwiegermutter arbeitete damals in Mönchengladbach bei der Stadtverwaltung noch. Und dann wussten wir eben, die macht dann und dann Schluss. Dann sind wir ins Auto gestiegen, sind irgendwann nach Mönchengladbach gefahren und haben sie dann da zu Hause überfallen und haben gesagt, Ätsche, Bätsche, wir haben heute Morgen geheiratet. Und da ist die mehr oder weniger in Ohnmacht gefallen. Und hatte sich natürlich die Hochzeit ihrer einzigen Tochter auch völlig anders vorgestellt. Und dann hat sie in aller Eile noch schnell so einen, ich sag mal, Hochzeitstags-Kaffeetisch zusammengebastelt. Aber ehe der Kaffee gekocht war und der Kuchen auf dem Tisch stand...
Hatten Sie schon die erste Krise?
Nee, noch nicht. Aber wir lagen alle vier nebeneinander auf dem Sofa und waren tief am Schlafen und am Schnarchen. Also nein, die erste Krise kam dann etwas später. Wobei meine Frau sagt, die erste Krise kam früher. Ich meine immer, die erste Krise war erst, nachdem wir verheiratet waren. Aber egal, das sind also dann die unterschiedlichen Wahrnehmungen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Miterfinder der Maus. 1972 bekamen sie ja ihre erste eigene Show. Da liefen die Lach- und Sachgeschichten schon ein Jahr mit Antworten auf Fragen, wie kommen die Löcher in den Käse, wie die Streifen in die Zahnpasta. Damals war das ja revolutionär fürs Kinderfernsehen. Wie sind die Filme entstanden?
Naja, also ich hatte ja vorher beim Fernsehspiel gearbeitet als Regieassistent und bei der Unterhaltung und bin also dann nur durch Zufall zum Nachmittagsprogramm, wie das damals hieß, gekommen, weil ein Schauspieler krank wurde und einfach eine Produktion abgesagt wurde und ich musste ja gucken, dass ich irgendwie meine Miete zusammenkriegte. Bin dann da bei dem Nachmittagsprogramm gelandet und der Leiter des Kinderprogramms, und es war ein knochentrockener Querdenker, also ein Westfale mit so einem westfälischen Humor auch, und mit dem verstand ich mich irgendwie auf Anhieb gut, ne? Also mit dem konnte man also wirklich schräges Zeug erzählen. Und dem war das damalige Kinderprogramm, was ja hauptsächlich dadurch stattfand, dass also Kinder dann im Studio waren mit der Tante, die was gebastelt hat oder einem Onkel, der was vorgelesen hat oder umgedreht. Und die Kinderchen saßen dann alle in Sonntagskleidung, fein aufgereiht im Studio und fühlten sich sicherlich unwohl. Und er sagte, wir müssen raus aus dem Studio, müssen den Kindern die Welt zeigen, in der sie leben und so. Und wir hatten aber keine Ahnung, wie das denn aussehen sollte. Ja, dann haben wir uns erstmal informiert, Dokumentarfilme sind wir ins Kino gerannt wie die Blöden. Und die Dokumentarfilme fingen immer an mit dem Urknall, schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte, bla 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 bla. Und endete dann immer mit dem Statement des Generaldirektors. Und das war natürlich genau die Art und Weise, wie wir diese Filme nicht machen wollten. Und wir hatten aber noch keine Vorstellung, was es denn sein sollte. Wir hatten eher eine Negativliste. Das nicht und das nicht und das nicht und so nicht und so nicht und so auch nicht und so schon gar nicht. Und wir haben dann in langen Diskussionen viel gesessen, viel Kölsch getrunken und diskutiert, fast jeden Abend, was kann man denn da tun.
Und dann kam er, der Dreiteiler Brötchen, Ei,
und
Milch.
Ja, weil ja, das war dann so nach langen Überlegungen, was könnte denn ein Thema sein, von dem jedes sogenannte sprichwörtliche Kind irgendwie schon mal was gehört hat. Und Brötchen, Milch und Ei, konnte man von ausgehen, auch Kinder in ganz armen Familien werden es bestimmt schon mal gehört haben. Und weil damals eben die Kinder eben auch schon vielfach in den Städten lebten und einfach zu den normalen Lebensmitteln des Alltags keinen Zugang mehr hatten und die das Gefühl hatten, ja, die Milch, die wächst im Tiefkühlregal im Supermarkt oder so, haben gesagt, wir müssten denen eigentlich mal zeigen, dass alle diese Alltagsgegenstände schon, wenn sie auf dem Frühstückstisch landen, einen langen Weg hinter sich haben und sind also dann den Weg rückwärts gegangen vom Frühstückstisch, also beim Brötchen bis zum Mehl und bei der Milch bis zur Kuh und beim Ei bis zur Legehenne. Natürlich auch schon damals nicht das glückliche Berghuhn, sondern wir haben damals schon gesagt, wenn es denn so ist, und die Hühner in Batteriehaltung leben, dann müssen wir auch journalistisch sauber und ordentlich sein und müssen das eben auch so zeigen. Haben wir auch gemacht. Und das war damals gar nicht so einfach, das zu sagen. Also wie kann man Kindern zeigen, dass Hühner in Batteriehaltung leben? Da muss man doch auf den Berghof fahren, dass man das Huhn nochmal auf dem Mistkratzen sieht. Und haben gesagt, nein, genau das muss man eben nicht, weil das ist nicht die Realität. Und das waren die ersten drei Filme und wir waren dann ganz radikal. Die sollten also wirklich sehr gut fotografiert sein, völlig ohne Kommentar, also keine Erzählung oder sonst irgendwas und nur auf Musik geschnitten und jedes Stück nur so lang wie ein Musiktitel. Und das gab natürlich einen Aufstand, als wir die drei Filme fertig waren. Ihr benennt die Dinge nicht, ihr macht unsere Kinder sprachlos, ihr übergießt die Wirklichkeit mit einer rosaroten Soße aus Musik. Also es gab damals eigentlich keinen Vorwurf, den wir nicht auf die Backe gekriegt hätten. Gott sei Dank war der Abteilungsleiter, das waren also Jungs, die hatten noch Kreuz und haben gesagt, ja, ja, vielleicht haben sie mit dem einen oder anderen recht. Wir machen mal noch einen zweiten Versuch. Und dann haben wir einen zweiten Versuch gemacht, wo wir diese Einwände mal ernst genommen haben. Das waren furchtbare Filme. Jetzt zeige ich also manchmal noch meinen Auszubildenden heute, um zu zeigen, dass man sich von der Kritik einfach nicht ins Boxhorn jagen darf. Dann haben wir einen dritten Versuch gestartet und dann haben wir erst die Form gefunden, die dann später unser Markenzeichen wurde, mit Gabel, Löffel und Ei. Und Gabel und Löffel waren, glaube ich, auch die ersten Geschichten, die dann, als es später Sendung mit der Maus hieß, als erste in der Sendung mit der Maus gelaufen sind. Und die haben sich dadurch natürlich in den Köpfen festgesetzt. So ist es gewesen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit dem Fernsehmacher Armin Maywald. Wir verdanken ihm viel Wissen aus seinen Lach- und Sachgeschichten. Und wir verdanken ihm die Maus. Er hat sie mitentwickelt. Es gab da klare Kriterien. Sie durfte weder männlich noch weiblich sein. Die Anatomie war auch egal. Deshalb ist sie ja auch größer als der kleine blaue Elefant.
Ja, natürlich. Also ich meine, es heißt zwar grammatikalisch die Maus, aber sie sollte von Anfang an geschlechtslos sein. Es wird als heute immer noch die Frage, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und warum kann die denn nicht sprechen? Und so? Weil sprechen sollte sie auch nicht, weil sprechende Viecher gab es damals schon zuhauf in der Zeichentrickserie und so. Und alles das wollte die Redaktion nicht. Und eben auch nichts anatomisch genaues. Deswegen ist sie natürlich nicht grau. Das war natürlich auch schon eine Vorgabe, die von der gezeichneten Maus kam, die der Friedrich Streich aber dann auch übernommen hat als Orange und mit braunen Armen und Beinen und so. Und,
Teleskopbeine. Die kann sie ja ausfahren. Genau. Ja.
Alles eben Sachen, die nur in der Logik einer Zeichentrickfigur wahrhaftig oder möglich oder brauchbar sind. Und insofern hat das natürlich mit der anatomischen Maus überhaupt nichts zu tun. Sie sollte eben ein stummer Moderator sein, was eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist, weil Moderatoren, von denen erwartet man ja, dass sie die ganze Zeit labern, mehr oder weniger intelligenter, kommt drauf an. Und sie sollte einfach einen Ruhepol geben zwischen den Lach- und Sachgeschichten, dass man also nach dem Moment, wo man vielleicht aufmerksam zugeguckt hat, sich einen Moment zurücklegen konnte, einen Moment lachen, entspannen und dann wieder sich mit neuer Aufmerksamkeit der nächsten Geschichte zuwenden konnte. Das war ihre Funktion von Anfang an und deswegen hat jeder Mäusespot auch eine kleine, in sich abgeschlossene, dramaturgisch saubere Geschichte erzählt. Schon damals und tut das bis heute.
Wie haben damals die Pädagogen auf die Maus reagiert?
Also alle, die uns heute so furchtbar loben, die hätten uns eben damals am liebsten auf den Mond geschossen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis sich das Bild verändert hat. Es gab dann irgendwann in der Akademie in Tutzing so ein Seminar. Da war dann die Professor Dr. Hertha Sturm, die war eine anerkannte Pädagogin und so. Und die hat dann gesagt, ja, also die Kritik kenne ich und ihr seid zwar vielleicht noch nicht perfekt, aber ihr seid auf dem richtigen Wege und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Und erst ab da drehte sich das Bild langsam.
Die Maus ist ja nicht nur in Deutschland berühmt, die ist ja in Japan auch eine ganz große,
ja,
oder?
Ja. Also wie ich gehört habe, hat eine Universität in Tokio hat die Maus jetzt sozusagen als Firmenzeichen für sich und die Studenten und so. Das ist natürlich schon völlig schräg. Also ist ja eigentlich nicht unser Zielpublikum. Ist natürlich lustig, solche Sachen zu erfahren. Ne?
Aber Amerika hat sie es nie so richtig geschafft.
Nee, Amerika ist, also es klebt zwar im Weißen Haus irgendwo auf irgendeinem Klo, klebt irgendwo eine Maus. Die hat irgendwie einer von den Redakteuren da mal hingeklebt und im Kreml klebt auch irgendwo eine. Aber in Amerika hat die Maus nie Fuß gefasst, nee.
Hollywood ist nicht ihr Teppich.
Nee, ist nicht ihr Teppich. Ganz am Anfang waren wir mal zusammen in Amerika und haben also versucht auszuloten, ob es da Kooperationsmöglichkeiten gibt. Aber für die Amerikaner ist Kooperation eigentlich immer nur Export nach Europa. Und insofern waren die natürlich gerne bereit, ihre Geschichten nach Deutschland zu liefern, aber von Deutschland was entgegenzunehmen, das ging also gar nicht. Und dann haben wir also sehr schnell gemerkt, das hat keinen Sinn. Wir haben dann eben auch gesagt, ganz schnell, wir machen eine Serie für deutsche Kinder. Wir schielen also gar nicht, was viele andere ja immer getan haben, nach dem sogenannten internationalen Markt, sondern wir bedienen unseren Markt und machen was für unsere Kinder. Und wenn das dann irgendwann andere mal haben wollen, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Seit 44 Jahren erklärt er uns die Welt mit seinen Sachgeschichten in der Sendung mit der Maus. Wie entsteht ein Flugzeug? Wie kommt die Birne in die Flasche? Für solche Filme brauchen sie manchmal ewig. Ein Jahr, sogar auch mehrere Jahre.
Ja, genau. Also Filmchen, die nachher auf dem Schirm so ganz harmlos aussehen, haben ja manchmal schon eine riesenlange Entwicklung hinter sich, bevor sie dann gedreht werden. Also ob das nun ist, was macht eigentlich Vitamin C in meinem Körper, war, glaube ich, die Geschichte, an der wir am längsten gearbeitet, 3 Jahre, bis wir es so weit hatten, dass wir es drehen konnten. Oder eben auch, wir hatten ein Flugzeug gebaut, da haben wir ein ganzes Jahr lang mehr oder weniger in Finkenwerder auf der Werft gehangen. Ja, oder wie kommt eine Birne in die Flasche? Das heißt, dann hat man da eine Zeitrafferkamera stehen in Frankreich irgendwo, die über 4-5 Monate das Wachstum einer Birne in der Flasche einfach im Zeitraffer aufnehmen muss. Da muss man dann zwischendurch auch mal hinfahren und dann entsteht da ein Unwetter, dann schlägt der Blitz ein, dann geht die Anlage irgendwie kaputt oder so. Und dann muss man, ja, das sind so die ganz normalen kleinen Geschichten des Alltags, die beim Drehen von Filmen einfach passieren. Da muss man einfach darauf vorbereitet sein, dass es manchmal eben einfach ziemlich lange dauert, bis man eine Geschichte so fest am Haken hat, dass man eben eine Geschichte daraus erzählen kann.
Gibt es heute andere Kinderfragen als vor 40 Jahren?
Ja, klar. Es gibt also Fragen, die heute noch genauso sind wie vor 40 Jahren. Also warum ist der Himmel blau und warum ist Wasser durchsichtig, warum ist die Milch weiß? Das gibt es immer wieder. Auch klar, weil für jedes neue Kind, das geboren wird, die Welt ja wieder was für sie Neues ist. Und das guckt in den Himmel und stellt sich die gleiche Frage wie die Kollegen vor 5 oder 10 oder 30 Jahren. Aber es gibt natürlich auch Fragen, die konnte man vor 30 oder 40 Jahren noch gar nicht stellen, was noch gar nicht erfunden war. Zum Beispiel, wie funktioniert das Internet? Oder woher weiß das Handy, dass ich nun gerade auf der Domplatte bin? Oder solche Sachen. Das ist natürlich, je mehr es also in die Richtung Elektronik geht, immer schwieriger darzustellen, weil den Strom kann man nicht sehen. Man kann immer nur die Auswirkungen von Strom sehen. Also entweder das Licht brennt, ja, oder es brennt nicht. Also, aber wie die Elektronen da durch die Drähte wandern, das kann man natürlich nicht sehen. Und noch viel weniger natürlich in diesen ganzen Schaltkreisen, die natürlich in diesen winzigen Dingern, die wir heutzutage mit uns rumschleifen, iPhones und was die Dinger, um die Dinger alle heißen, oder iPods oder Handys oder was auch immer, was sich da in Nanosekunden abspielt, in welcher affenartigen Geschwindigkeit und auf welchen kleinen Platinen die Dinger dann da rumkrabbeln. Ja, in wirklichen Bildern, in realen Bildern kann man das also bis jetzt noch nicht zeigen. Vielleicht gibt es demnächst eine Methode, wie man das dann doch sichtbar machen kann. Aber wir haben noch keine gefunden. Und insofern sind diese neueren Geschichten, Fragen, die die Kinder uns schicken, in vielen Fällen einfach schwieriger zu beantworten als die Frage, wie kommt die Mine in den Bleistift oder wie werden Streichhölzer gemacht.
Der Wunsch ihrer Mutter war, dass sie Lehrer werden. Sie sind es im Grunde geworden.
Ja.
Auf eine andere Art und Weise, was Sie Kindern beibringen.
Ja, das sagen manche Leute, das würde ich eigentlich immer weit von mir weisen. Lernen und Lehren ist ja eine sehr systematische Geschichte. Das heißt, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer in der Schule heute sagt, and, auf Englisch heißt und nicht die ganze Klasse hat geschlafen, dann kann sie sich darauf verlassen oder muss sich darauf verlassen können, dass wenn sie morgen oder übermorgen in die Klasse kommt, zumindest einer noch weiß, dass und da ist. Das heißt, auf diesen ersten Baustein kann sie aufbauen und kann sagen, okay, jetzt gehen wir Schrittchen für Schrittchen weiter. Das ist eine gewisse Systematik im Lernen. Das können wir uns natürlich nicht leisten, weil wir können ja nicht damit rechnen, dass wenn heute wir eine Sendung machen, wir Zuschauer treffen, die schon, was weiß ich, 10, 20, 40, 100 Sendungen gesehen haben, sondern ein Zuschauer, der uns heute zum ersten Mal einschaltet, muss es ja genauso willkommen sein wie einer, der ein Stammzuschauer ist. Aber wir können eben nicht auf ein sogenanntes Vorwissen zurückgreifen, sondern wir müssen jedes Mal wieder bei Null anfangen. Insofern sind unsere Prinzipien eher dramaturgische Prinzipien oder journalistische Prinzipien. Und insofern stimmt das Bild mit dem Lehrer ja nur ganz ungefähr. Und ich würde mich eigentlich auch immer eher als Geschichtenerzähler begreifen als Lehrer.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Fernsehen, Herr Maywald, in Ihren Anfängen und Fernsehen heute, wo ist der größte Unterschied?
Also der größte Unterschied ist natürlich, dass es sehr viel mehr Fernsehen mittlerweile gibt. Also als ich angefangen habe, gab es also erstmal nur einen Kanal und dann gab es einen zweiten Kanal. Und dann kam das dritte Programm und sehr viel später kamen also diese privaten Kanäle erst auf. Auch die Sendezeiten haben sich ja massiv ausgedehnt, ne? Also als wir anfingen, so in den 60er Jahren, war die Sendezeit so von 16, 17 Uhr bis 22, 23 Uhr, so in der Zeit. Und heutzutage sendet ja jeder Kanal 24 Stunden rund um die Uhr. Das ist immer eine lustige Geschichte, wenn ich so an die Fernsehgebühren denke. Damals Fernsehgebühren mit 5 Mark sind sie dabei, war der Gegenwert von 100 Brötchen. Wenn Sie das auf heute umrechnen, 100 Brötchen an 29 Cent, habe ich neulich gerade in der Bäckerei gesehen, da müsste die Fernsehgebühr oder Rundfunkgebühr müsste 29 Euro sein. Und dagegen ist es natürlich vergleichsweise billig. Und das Angebot ist natürlich dramatisch gestiegen. Also damals 1 oder 2 oder 3 Kanäle für 5 Mark oder was weiß ich. Und heute 20 Kanäle. Jeder kriegt ja, ich weiß nicht, alle dritten Programme, alle öffentlich-rechtlichen, Phoenix und ich weiß nicht, was ein Kinderkanal und was es sonst noch alles gibt, außer den privaten. Also das ist der größte Unterschied und dadurch, dass dann die privaten hereingebrochen sind, ist natürlich einfach auch eine Qualitätsdebatte einhergegangen und die ist nicht immer zum Positiven ausgefallen. Es gibt auch heute noch gutes Programm, man muss es suchen.
Umso schöner, dass die Maus alles überlebt.
Ja, jedenfalls bis heute.
Herr Maywald, bei uns gibt es am Ende ein Geschenk.
Aha.
Und ich habe Ihren Kameramann Kai von Westermann kontaktiert und gefragt, was kann ich ihm schenken?
Ja.
Und er meinte, okay, der Mann könnte alleine eine Lok fahren, wenn einer neben ihm steht.
Ja, ich habe einen Dampflokführerschein. Ja.
Das ist ja eine coole Sache.
Ja.
Wie macht man denn einen Dampflokführerschein?
Muss man eine richtige Ausbildung machen. Also meine Mitarbeiter haben mir das mal zum 60. Geburtstag geschenkt. Und dann habe ich das auf Rügen gemacht, auf dem rasenden Roland. So richtig mit erstmal mehreren Tagen nur Theorie, wie funktioniert das? Und dann Praxis und richtig Schichtdienst. Und ich habe, also ich weiß nicht wie viel, 1000 Leute fahrplanmäßig mit dem Zug über die Insel Rügen gefahren, natürlich mit dem normalen, richtigen Lokführer daneben, der, falls ich irgendwelchen Mist gemacht hätte eingreifen können. Ingo war das und Ingo hat mir gesagt, solange ich nichts sag, kannst du fahren.
Okay, aber bei der Dampflok war ich dann natürlich geschenkemäßig ratlos. Dann sagte Kai noch, er liest. Er liest gerne gute Krimis, er liest unglaublich viel und die Herausforderung ist, die Lücke im Regal zu erwischen. Ich hoffe, ich habe sie gefunden. Und zwar ist das Nummer 1 der Jahresbestenliste 2014. Die Zeit hat ihn dazu gemacht. James Lee Burke, Regengötter, über 600 Seiten.
Wow.
Ich finde, der sieht beeindruckend aus, oder? Da haben Sie Futter.
Ja, kenne ich nicht, habe ich auch noch nicht gelesen. Ist also, Sie haben tatsächlich die Lücke im Regal gefunden. Und es stimmt, also ich lese wahnsinnig viel, so pro Jahr so an die 150, 200 Bücher. Ne? Das ist also schon eine Menge, was ich so weglese. Manche auch zweimal oder dreimal. Also bin ich mal gespannt. Vielen Dank.
Gerne. Fernsehgeschichte, Mausgeschichte mit dem Geschichtenerzähler Armin Maywald. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
Ja, danke auch.